ARD.
Vorhang auf zur großen, zur finalen Entscheidung im Schlosspark zu Versailles. Jetzt geht es um olympisches Gold im Springreiten.
Ja, wo ist er, der nächste Olympiasieg?
Ja, wo zum Kuckuck ist er?
Hier ist er.
Und jetzt heißt es jetzt noch einmal richtig Gas geben für Steve Gerdard. Ganz enge Wendung. Noch einmal der Stahlsprung, da fällt die Stange und Christian Kuckuck ist Olympiasieger. Das gibt's doch gar nicht. Fehler von Steve Gerdard am vorletzten Sprung. 38,38. Auch die Zeit hätte sogar gereicht. Das gibt es nicht. Gold. Gold für Christian Kuckuck im Stechen des Springreitfinales, weil die Konkurrenz platzt und er blieb heute Doppel-Null. Was für eine Geschichte. Was für ein Triumph. Ich hab's gesagt, das ist vielleicht der Ritt seines Lebens. Das war er. Olympiasieger bleibt man ein Leben lang. Herzlichen Glückwunsch. Christian Kuckuck gewinnt Gold im Springreiten.
Hallo, hier ist Carsten Soestmeier.
Hallo, hier ist Isabel Wert.
Viel Spaß beim Sportschau-Olympia-Podcast.
Und wir hören den Sportschau-Olympia-Podcast.
Und wir sind die Triathlon-Olympiasieger und wir sind auch dabei.
Bonjour aus Paris. Ja, die vier sind heute bei uns im Studio. Isabel Wert auch, die neue deutsche Rekord-Olympiasiegerin. Und Carsten Soestmeier hört ihr auch nochmal. Der erklärt uns auf seine unnachahmbare Weise mal, was ihn am Reiten eigentlich so fasziniert. Und heute ist wieder ein schöner Tag für ihn und für unseren lieben Kollegen Jörg Tegelhütter auch. Der hat die überraschende Goldmedaille im Springreiten in die deutschen Radios übertragen.
Folgende Ausgangslage. Christian Kuckuck blieb als einer von drei Reitern fehlerfrei und diese drei mussten dann ins Stechen. Und da ist Kuckuck wieder fehlerfrei geblieben, die anderen nicht.
Gold Medalist, an Olympic Champion, Christian Kuckuck.
Ja, und Mareike Zeck hat mit ihm gesprochen.
Christian Kuckuck, Sie haben viele hier heute überrascht, aber als Sie auf dem Podium standen und die Hymne lief, da sahen Sie gar nicht überrascht aus, sondern Sie sahen einfach so grundzufrieden aus. Können Sie das mal erklären, warum das so war?
Ja, also grundsätzlich bin ich schon mit einer Portion Selbstvertrauen hier angereist und wusste, was wir beiden drauf haben. Klar war die Anspannung da vor der ersten Runde, aber nachdem ich so ein unglaubliches Gefühl hatte, war nach der ersten Runde für mich schon der komplette Druck abgefallen, weil ich mir gesagt habe, das war schon unglaublich und alles, was jetzt kommt, ist eine Zugabe, egal wie es ausgeht.
Und mitgefiebert hat auch Ihre gesamte Familie. Ich glaube, Sie können einen ganzen Bus voll machen von Leuten, die mit hier sind. Nur die Oma nicht. Hat die Oma denn WhatsApp? Können Sie da Fotos hinschicken von der Party heute?
Ja, ich bin ziemlich sicher, dass Oma schon ein paar Fotos erreicht haben in Warendorf. Die ist ganz sicher total aus dem Häuschen. Guckt jedes Interview, jedes Video. Ganz liebe Grüße auch nach Warendorf an Omi. Die wird eine Menge Fotos heute Abend bekommen von der Family und von mir und vom Feiern und da kann sie sich drauf freuen.
Ludger Berbaum hat gesagt, Sie sind ja kein Kinderstar gewesen in dem Sinne, sondern Sie haben erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und sich dann für den Reitsport entschieden. Schreibtisch oder Schlosspark von Versailles? Was ist der bessere Platz zum Arbeiten?
Schlosspark von Versailles, ohne Frage. Ja, also tatsächlich. Ich bin jetzt nicht kometenhaft durch die Decke geschossen, sondern hab mich hier Stufe für Stufe hochgearbeitet. Und bin jetzt mit 34 hier angekommen, wo ich mir das immer erträumt habe, mal sein zu wollen. Und bin Ludger unfassbar dankbar dafür, dass er mir die Chance gegeben hat und auch mir diesen gesunden Weg vorgezeigt hat. Das ist einmalig, glaube ich, wie er das macht. Der hat den allergrößten Anteil hier dran, mit seiner ganzen Erfahrung, auch in der letzten Woche vor der Olympiade. Es ist einfach nur unfassbar hilfreich, so jemanden an seiner Seite zu haben. Und ich bin in der glücklichen Lage, das haben zu dürfen und bin unheimlich stolz darauf.
Seit 1912 ist Reiten übrigens olympisch und das Gold für Kuckuck ist eine besondere Medaille für die deutschen Reiter. Es ist nämlich die 100. Fünf davon hat Ludger Berbaum geholt und Berbaum war selbst dabei am Schloss Versailles.
Ich könnte nicht stolzer sein und auch freue mich so für Christian, weil er ja doch irgendwie auch eine Zeit lang immer so ein bisschen noch als Underdog galt. Sein Fokus und seine, auch nicht nur irgendwas von irgendwas zu träumen, sondern abstrakt zu sein, klar zu sein in seinen Gedanken, das habe ich so auch noch nicht erlebt.
So, und ich kenne noch jemanden, der jetzt ziemlich stolz ist, nämlich Thomas Müller.
Der Fußballer?
Ja, der ist nämlich einer der Besitzer von Checker, dem Pferd. Also es ist bestimmt auch ein sehr, sehr großer Tag für ihn.
Echt jetzt? Das ist ja echt verrückt. Mhm. Guck mal, mit uns, der hat ja noch richtig was hier bei uns.
Ja, und jetzt freuen wir uns über unsere Gäste. Vier Olympiasiegerinnen und Olympiasieger sitzen hier bei uns am Tisch. Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann haben zusammen Staffelgold im Triathlon gewonnen. Herzlich willkommen.
Moin, ja.
Sie sitzen wirklich zu viert hier an unseren beiden Mikrofonen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ich meine, ihr habt eine Goldmedaille im Triathlon gewonnen, dann kriegen wir das hier erst recht hin. Also es ist tatsächlich passiert. Laura, du hast diesen unfassbaren Endspurt hingelegt. Jetzt seid ihr Olympiasieger. Wie geht's euch einen Tag danach? Ihr habt ja gestern noch doll gefeiert, oder?
Ja, ein bisschen hier im Deutschen Haus. Und ja, uns geht's, glaube ich, allen gut auf jeden Fall. Und wir sind einfach unglaublich stolz, das geschafft zu haben. Und ich glaube, so langsam realisieren wir, dass es echt ist, dass das wirklich passiert ist und kein Traum war. Ja.
Und wir können euch sagen, also es gab auch schon Olympiasieger, die am nächsten Morgen eigentlich hier zu uns kommen wollten und es nicht geschafft haben. Lisa, wie lange ging es bei euch gestern Abend?
Ich weiß nicht, wie lange das bei den anderen so ging.
Lasse war, glaube ich, am stärksten.
Lasse war der Stärkste, ja. Inwiefern?
Ich glaube, ich hätte fast hier bleiben können.
Lange
war ich nicht im Olympischen Dorf. Als ich da gehört habe, wir fahren heute wieder hierher, dachte ich, hier war ich doch gestern erst noch.
Ja, wir haben ja sogar eine Couch hier bei uns im Studio. Also du hättest theoretisch auch hier schlafen können, aber wussten wir dann nicht. Aber ich habe auch gesehen gestern Abend, im Deutschen Haus, du hattest auch, glaube ich, ein paar Freunde da oder so. Also jedenfalls bei dem Medal Walk seid ihr von einigen umarmt und begrüßt worden. Also wer war da alles mit euch so hier und hat gefeiert? Waren bei dir auch Familienmitglieder da und so?
Ja, viel von der Familie, Freunde, sehr enge Freunde, also es war ein echt sehr besonderer Moment und ich habe mich mega gefreut, dass ich das so mit meiner Familie dort teilen konnte. Das ist halt auch irgendwie was Besonderes, dass die Spiele hier im Herzen Europas sind. Meine Eltern waren über eine Woche hier, ganz viele Freunde sind für das Rennen gekommen, weil es einfach nicht so weit ist, die Anreise. Und wie gesagt, das war schon sehr cool, dass irgendwie so einen besonderen Moment mit den engsten Freunden und Familie teilen zu können.
Aber also um mal nachzufragen, hättest du jetzt mit dem Auto herfahren dürfen am Steuer hier heute Morgen?
Ich hätte es mich nicht getraut. ich habe, weiß nicht, vielleicht zwei, drei Stunden geschlafen und
Ja, cool. Es ist eine Euphoriewelle, auf der ihr jetzt natürlich...
Allein deswegen wär Autofahren vielleicht schon nicht so gut gewesen.
Laura, du hast diesen Mega-Endspurt hingelegt. Also du bist es da am Schluss sozusagen, musstest du es ja noch ins Ziel bringen. Und es ging dann ja wirklich um die Welt, wie du Deutschland dann zur Goldmedaille geführt hast, gegen die Britin und die Amerikanerin. Was passiert währenddessen im Kopf?
Ja, also erstmal tut es natürlich mega weh. Also man merkt im ganzen Körper, diese 20 Minuten können richtig wehtun. Aber ich denke, ja, es tut halt allen weh. Daran denke ich so ein bisschen. Und ja, natürlich habe ich dran gedacht, okay, also das reicht jetzt auf jeden Fall für eine Medaille. Aber da ist so ein Unterschied zwischen Gold und dann Silber und Bronze. Und ich wollte einfach für die Staffel Gold. Wir haben uns das so verdient. Und die Leistung der anderen war so krass und da konnte ich das jetzt nicht am Ende dann noch verreißen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann Augen zu und durch, so nach dem Motto. Also ich habe mich nicht getraut, nochmal umzudrehen auf der Zielgeraden und gedacht, okay, ich gebe einfach 100%, 110% und rette das ins Ziel.
Und Tim, ich würde mal behaupten, noch nie wurden vor olympischen Wettkämpfen so viel über den Triathlon gesprochen, was natürlich an der Wasserqualität lag, an der Seine, tagelanges Hin und Her, reicht es aus oder nicht? Wie nervig war das für euch alles?
Ja, es ging eigentlich. Also ich glaube, wir sind da alle recht gut, das so auszublenden. Und ich muss auch sagen, wir sind als Triathleten schon schlimme Sachen gewöhnt. Also ich meine, weiß gar nicht, zweite, dritte Jugend-Nachwuchsmeisterschaft sind wir im Nürnberger Dutzenteich geschwommen.
Klingt schon gut.
Das ist aber nicht die Toilette von Paris.
So ungefähr sah der aber aus, so.
So schön mit Entengrütze, so, oder?
Ententoilette war das, genau. Das heißt, wir sind da schon Schlimmeres gewohnt und wir haben da auch auf die Leute vertraut, die das für uns da regulieren und die da die Wasserqualität im Blick haben. Deswegen waren wir eigentlich alle voll auf unsere Rennen fokussiert.
Okay, und wie schmeckt die Seine? Hat einer einen ordentlichen Schluck genommen aus Versehen oder so?
Ist okay, also.
Okay.
Aber Magengrummeln und so weiter, ich meine, ja, wir wissen ja auch, dass die eine Belgierin möglicherweise ihre Teilnahme absagen musste, weil sie krank geworden ist. Also ihr merkt noch nichts.
Nee, ich merke nichts.
Ja. Zum Glück.
Vielleicht schon ein Bierchen, aber ansonsten.
So, wir lassen noch mal fragen. Und wie viel schwieriger ist es eigentlich, in einem Fluss zu schwimmen, als in einem stehenden Gewässer, Lisa?
Also ich fand schon, dass das eine besondere Herausforderung war, eben wegen der Strömung, die unterzu einen sehr stark mittreibt und Rückzug muss man halt wieder dann dagegen ankämpfen. Und ich denke immer, desto schwieriger die Bedingungen sind, desto mehr muss man auch überlegen, wie man damit gut umgehen kann. Und ja, ich denke, das ist uns allen ganz gut gelungen.
Laura, gibt es da irgendwie sowas wie Windschatten? Also beim Schwimmen kann man da, weiß ich nicht, also wie beim Radfahren kennt man das ja.
Oder Strömungsschatten.
Ne? Oder Strömungsschatten, sowas in der Art.
Wasserschatten nennt man es.
Ah, ja. Wasserschatten.
Also ja, das gibt's auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das spart auch enorm viel. Also an den Füßen zu schwimmen, ich würde sagen, das spart sogar mehr als beim Radfahren, oder?
Also vor allem gegen die Strömung ist nochmal doller. Genau. Also gerade in der Seine merkt man es schon sehr.
Ah.
Also, wenn du hinten dran schwimmst, kannst du ein paar Körner sparen.
Aber habt ihr nicht ständig Füße im Gesicht?
Nee, also die Arme sind ja das Erste, was...
Ach so, natürlich.
Aber also an den Händen sozusagen.
Aber wenn ihr alle zusammen rangeht, also Tim, du warst ja gestern der Erste, aber das kennt ihr auch von den Einzelwettbewerben, ist es da nicht wirklich so, dass man ständig, also gerade am Anfang, so ein Geplansche im Wasser hat? Das sieht als Außenstehender immer so aus, als wäre das ein Riesenkampf.
Ja, also bitte nenn es nicht Geplansche.
Nein. Ihr wisst hoffentlich, wie ich es meine.
Das ist schon ein ordentlicher Kontaktsport. Man muss eben auch sagen, hier war es... Weil die Rennen ist deutlich ruppiger, als es auch normalerweise ist. Also dadurch, dass wir dann gegen die Strömung zurückschwimmen, stehen alle auf einmal gefühlt auf einem Fleck so und keiner kann mehr rechts, links, nach vorne. Und es haben jetzt alle Athleten so durch die Bank gesagt, dass schon einige mal einen Ellenbogen abbekommen haben oder einen Tritt ins Gesicht. Japan hat sich eine Nase gebrochen zum Beispiel. Also es geht da schon zur Sache. Zum Glück sind wir alle unversehrt geblieben.
Mhm. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer war es eine Wahnsinnskulisse. Ich meine, es ist halt... Paris, ihr seid ja auch an wahnsinnig großen Sehenswürdigkeiten vorbeigekommen. Nehmt ihr das wahr während des Rennens?
Also ich habe davon nicht so viel wahrgenommen während dem Rennen, muss ich zugeben. Aber was immer cool ist, wenn man dann die Bilder nach dem Rennen sieht und wie man da mit dem Rad besonders an den ganzen Sehenswürdigkeiten vorbeifährt oder in der Wechselzone, das sind immer ganz besondere Bilder. Und auch vor dem Rennen bekommt man diese besondere Stimmung mit, besonders auf der Brücke, aber also während dem Rennen habe ich nicht so viel, nur die Menschenmassen habe ich mitbekommen.
Ja, ich denke, das ist so das, was wir auch im Rennen wahrgenommen haben, dass einfach unglaublich viele Menschen da waren und angefeuert haben. Es war so wirklich so krass laut. Man hat ja sein eigenes Wort nicht gehört, wenn man da durchgefahren oder durchgelaufen ist.
Und es war wirklich so laut, dass man eigentlich auf den 10 Kilometern auch im Einzel nicht seinen eigenen Atem gehört hat.
Krass.
Ja. Und es ist halt, glaube ich, hier auch durch die Strecke cool gemacht, weil alles so an einem Ort ist. Also es ist ja sehr zentral. Also unsere Laufstrecke ging ja auf der Radstrecke lang und Schwimmen war so in der Mitte. Also es war ja wie so ein Stadion quasi. Und ich glaube, dadurch... wurden die Massen dann halt noch mehr.
Mhm.
Ja.
So ein Triathlon bei Olympischen Spielen inmitten Paris zu haben, das ist schon ein einmaliges Erlebnis und ich glaube, werden wir auch in unserem Leben so nicht mehr erleben.
Ja, und ihr habt dann bei der Siegerehrung vor dem Eiffelturm gestanden mit der Goldmedaille um den Hals und seid Olympiasieger. Das können wir jetzt einen Tag später immer noch festhalten und es wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist man ein Leben lang. Ja. Herzlichen Dank. Wie bitte?
Die Medaille war auch beim Aufwachen noch da.
Gott sei Dank, wo lag sie denn?
Okay. Nicht nebendran.
Auf dem Boden, oder?
Nein.
Wir haben hier schon verrückteste Sachen gehört. Also manche haben es auf dem Boden gehabt, manche haben es auf dem Nachttisch gehabt und ist auch schon mal runtergefallen. Also,
oh
ja.
Rucksack war auch schon mit dabei, einfach im Rucksack vergessen sozusagen.
Ja. Nee, also ist noch da und ihr seid Olympiasieger und wir danken euch sehr für diesen Besuch und hoffen, dass ihr noch eine schöne Zeit habt hier.
Danke.
Danke sehr.
Ja, und liebe Grüße nach Nürnberg. Der Dutzendteich muss ja echt schön sein.
Die deutschen Basketballerinnen und Basketballer schreiben hier in Paris weiter Geschichte. Die 3x3-Frauen, ihr habt es mitbekommen, haben gestern Gold gewonnen und waren dann heute Mittag natürlich in der Halle bei den Männern, um sie anzufeuern. Und sie haben gefeiert.
Deutschland steht im Halbfinale. Ein historischer Erfolg bei Olympia für die deutschen Basketballer. Zum ersten Mal stehen sie unter den letzten vier Teams dieses olympischen Basketballturniers. 76-63, der Erfolg im Viertelfinale gegen Griechenland unter den Augen von Basketballlegende Dirk Nowitzki. Der Gegner könnte Kanada oder Frankreich heißen. Die beiden spielen heute am frühen Abend gegeneinander. Die deutsche Mannschaft darf weiter von einer Medaille träumen und steht nach dem 76-63 im Halbfinale des olympischen Basketballturniers.
Ja, das ist schon sehr stark. Die Handballerinnen sind dagegen im Viertelfinale ausgeschieden, haben gerade eben gegen Frankreich verloren.
Bei den Leichtathleten haben Weitspringerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Julian Weber das Finale erreicht. Heute Abend will Gesa Krause dann im 3000 Meter Hindernislauf im großen Stadion um eine Medaille kämpfen.
Die Hockeyherren und die Fußballerinnen spielen dann noch am frühen Abend um den Finaleinzug. Das könnt ihr natürlich alles sehen, live im Ersten und in der ARD Mediathek. Da könnt ihr aus ganz vielen Livestreams wählen.
Ja, und jetzt freuen wir uns über den nächsten Gast. Isabel Werth hat vor dem Schloss von Versailles mit ihrem Pferd Wendy Gold mit der Dressurmannschaft gewonnen und Silber im Einzel. Und dadurch ist sie jetzt die erfolgreichste deutsche Olympionikin ever. Isabel Werth, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ist das schon angekommen?
Ja, es sackt so langsam. Noch nicht ganz angekommen, aber es ist auf dem Weg.
Du hast schon gesagt, du willst mit Birgit Fischer, der bisherigen Rekordhalterin, ein Trinken gehen. Ja. Sie hat sich auch gemeldet in der Videobotschaft und hat gratuliert. Habt ihr schon miteinander gesprochen?
Nein, haben wir nicht, sondern nur über einen guten Bekannten. Und der wird jetzt schon mal alles koordinieren. Wir werden einen schönen Tag haben.
Aber ist das was, ich meine, du bist sowieso die erfolgreichste Dressurreiterin sowieso der Welt bei den ganzen Trophäen, die du abgeräumt hast, aber die erfolgreichste deutsche Olympionikin, bedeutet dir das wirklich viel?
Also man kann sich an solche Dinge nie gewöhnen oder sagen, es ist abgenutzt oder ähnliches. Natürlich freue ich mich darüber, erfolgreichste Olympionikin zu sein. Das macht mich natürlich stolz. Nach so vielen Jahren hat sich eben doch ein bisschen was angesammelt. Und wenn sich das dann so darstellt und so belohnt wird, dann ist das etwas sehr, sehr Schönes.
Es ist ja auch wahnsinnig beeindruckend, wie lange das dauert, ein Pferd so gut zu kennen und zu lernen, dass es überhaupt in der Lage ist, zusammen mit der Reiterin diese Höchstleistung zu vollbringen. Jessica von Bredow-Werndl hat uns gesagt, dass sie mit der Lehrer im Prinzip 8 Jahre gebraucht hat. Du hast Wendy erst vor einem halben Jahr bekommen. Wie habt ihr das so schnell hingekriegt?
Wendy, und das ist auch wirklich ganz wichtig, ist eine unglaublich leistungsbereite und liebe Stute. Und ich sag mal, gepaart mit dem besonderen Talent, was sie hat und meiner Erfahrung, ist es uns gelungen, uns sehr schnell aufeinander einzulassen, gegenseitiges Vertrauen zu haben und tatsächlich sich gemeinsam bis hierhin über die 6-7 Monate so zu entwickeln, dass es so geklappt hat und eben auch so erfolgreich war. Aber es ist für uns eben auch wirklich, sind das Lebensabschnittsgefährten. Das hört sich immer ein bisschen kitschig an, aber wir arbeiten und leben 24/7 letztlich mit unseren Pferden. Die Verantwortung, es ist wie mit einer Kindererziehung, da kann man nicht sagen, wir haben jetzt Feierabend, Tür zu, sondern wenn irgendetwas nicht so funktioniert oder ein Pferd krank wird oder ähnliches, dann geht das egal nach zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und das, glaube ich, kommt gar nicht immer so raus. Das ist die Basis aller Motivation und aller weiteren Dinge, die passieren. Dass wir dann über viele Jahre uns zusammenfinden, über viele Jahre Pferde ausbilden. Wendy habe ich jetzt bekommen, quasi schon ausgebildet und auf einem sehr hohen internationalen Niveau. Das heißt, ich konnte wirklich ein Pferd übernehmen von Andreas, was schon super drauf war. Und wir haben uns eben sehr schnell zusammengefunden und weiterentwickelt. Und das ist schon außergewöhnlich.
Woran merkst du denn aber, das wird jetzt, weil du sagst Lebensabschnittsgefährte, das wird jetzt, da wird Liebe draus?
Das ist auch so wie im richtigen Leben. Es gibt Menschen oder Tiere, denen begegnet man und da ist sofort der Funke da. Da ist sofort, sei es jetzt Liebe auf den ersten Blick oder eine Chemie, wo man sagt, das passt. Es kommen Menschen in den Raum, die füllen den Raum und es gibt Menschen, da muss man hinterher fragen, war der auch da? Und so ist es eben auch mit Wendy gewesen. Ich kenne sie ja schon lange, habe sie beobachtet und als ich das erste Mal drauf saß, wusste ich, das ist mein Pferd.
Und jetzt seid ihr erst so kurz zusammen, also man könnte wahrscheinlich sagen, da kann ja noch gar nicht alles perfekt sein. Wie viel Potenzial steckt denn in eurer Beziehung noch, wenn wir mal auf die nächsten Spiele beispielsweise gucken?
Ja, jetzt wollen wir nicht schon gleich 4 Jahre später vorausschauen, aber natürlich ist das in den Anfängen und da ist sicherlich noch das 100% möglich. Wendy ist wirklich besonders talentiert, neben einer außergewöhnlichen Einstellung und Leistungseinstellung. Wir haben so eine Notenskala von 0 bis 10. 10 ist die höchste Bewertung. Da kann sie wirklich, dürfte sie auch eine 12 bekommen. Das ist das letztlich auch das Geheimnis und der Schlüssel, dass das hier schon so schnell so gut war.
Ich habe gelesen, dass ihr tatsächlich so ein bisschen, naja, vielleicht auch bangt, ob euer Sport überhaupt olympisch bleiben darf, nach dem, was jetzt auch passiert ist. Es gab Fälle von Tierquälerei, die dann auch im Video zu sehen sind. Ist das tatsächlich eine Sorge, dass die Kritik so groß wird an dem Sport, dass das möglicherweise aus dem Programm genommen wird?
Naja, diese Diskussionen haben wir leider immer wieder und leider auch teilweise berechtigt, weil Videos dieser Art auftauchen und natürlich ein absolutes No-Go sind. Wir haben eine unglaubliche Pflicht und auch eine Verantwortung, nicht nur dem Pferd gegenüber, sondern auch im Anspruch der Öffentlichkeit, Transparenz zu zeigen, Offenheit zu zeigen, darzustellen, dass wir hier mit Pferden an den Start gehen, die das Talent, die Grundvoraussetzung mitbringen. So wie jeder Mensch nicht das Talent hat für bestimmte Dinge, so ist auch das Pferd natürlich nicht oder alle Pferde für den Dressursport geeignet. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung. Und da, wo die Pferde das alles mitbringen, ist es auch leicht. Da gibt es auch nicht die Frage der Tierquälerei oder des Missbrauchs. Trotzdem haben wir leider immer wieder Probleme. Wir sind natürlich nicht besser oder schlechter als der Rest der Gesellschaft. Aber da wir diese besondere Sportart mit dem Tier ausüben, haben wir eine noch höhere Verantwortung. Aber, und das ist das Allerwichtigste, wir sind gefordert, auch unser gesamtes Umfeld einzugreifen, wenn etwas falsch läuft. Die Dinge, die wir leider jetzt auch gesehen haben, sind teilweise 3 und 4 Jahre alt, die jetzt wirklich besonders, ich sag mal, eingestielt zu den Olympischen Spielen gepusht werden, um unseren Sport und leider auch Menschen wirklich zu zerstören. Das soll das nicht entschuldigen, sondern es soll nur zeigen, dass man nicht einen Welfare-Gedanken anführen kann, wenn man mit so einem Vorwurf und so einem Video Jahre später kommt, sondern es ist unsere Pflicht und unsere aller Pflicht, sofort einzugreifen, wenn irgendwas falsch läuft und nicht daraus eine PR-Maschinerie zu machen.
Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Isabel Wehrt hier bei uns im Sportschau-Olympia-Podcast. Dankeschön.
Dankeschön.
Wir verabschieden uns jetzt erstmal von euch. Ihr hört uns morgen früh wieder mit dem kurzen Update. Da erzählen wir euch, was heute Abend passiert ist, was morgen wichtig ist. Aber bevor wir hier zumachen, hört ihr natürlich nochmal Carsten Soßmeier, wie versprochen. Gestern hatte Jessica von Bredow-Werndl bei uns im Podcast das hier über ihn gesagt.
Er ist mir danach in die Arme gefallen und hat sich bei mir bedankt, dass er das erleben durfte und dass ich oder der Lehrer und ich ihm das geschenkt haben. Und er hat wahnsinnig geweint und wir haben zusammen geweint, so emotional und schön.
Und dann haben wir ihn mal gefragt, warum ihn das eigentlich so anfasst.
Die gesamte Dressur um die Medaillen im Einzelwettbewerb war so faszinierend schön, weil eben diese Leichtigkeit des Zusammenspiels der Paare auf einem solchen Level für mich noch nie so gegeben war. Und da ganz besonders bei Jessica von Bredow-Werndl und der Lehrer. Seit Jahren performen sie in einem solchen harmonischen, liebevollen Miteinander. Eine Stute, die 17 Jahre alt ist und erblüht, als wäre sie ein junges Rehlein. Wissen Sie, das geht nur, wenn man aufeinander sich vertraut, sich verlässt und wenn man sich auch ineinander verliebt hat. Und für mich war das, was wir erleben konnten bei Jessica von Bredow-Werndl und bei der Lehrer, nicht nur gefühlt eine Goldmedaille. Es war eine Goldehe zwischen einer Reiterin und ihrem Pferd.
Le bon mot du jour.
Heute mit Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann.
Jacques Coeur, französischer Kaufmann.
Einem unerschrockenen Herzen ist nichts unmöglich.
Und wir haben noch eine packende Geschichte für euch. Es gibt eine neue Staffel des Players-Podcasts vom Deutschlandfunk. Die heißt Flucht und Spiele. Und darin geht es um Said Fasloula, einem Sportler, der hier in Paris im geflüchteten Team des IOC startet, im Kajak Einer.
Er kommt aus dem Iran, war da im Gefängnis, weil er bei einer Auslandsreise angeblich einen Fehler gemacht hat. Und seit 9 Jahren lebt er jetzt in Deutschland. Seine Geschichte ist auch eine über Integrationschancen in Deutschland, welche entscheidende Rolle da die Gemeinschaft in einem Sportverein spielen kann. Unsere Kollegin Marina Schweizer hat ihn für den Deutschlandfunk-Podcast Players lange begleitet. Auch den findet ihr wie uns in der ARD-Audiothek.